Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Hallo, ich bin Tim. Hier im Kakadu-Studio herrscht gerade ein kleiner Ausnahmezustand. Kakadu kocht. Ja, und es riecht. Also, es riecht wie schlecht gelüftete Turnhalle hier.
Ich gebe zu, dass das Aroma der Suppe vielleicht speziell ist. Ich habe da mal etwas Neues probiert.
Oh, warum beunruhigt mich das jetzt irgendwie? Na gut, lass mich mal in den Topf schauen. Kakadu, das sind doch Stinkmorcheln, also völlig ungenießbare Pilze.
Na, ich dachte, so würzige Morcheln runden die Suppe ab. Ich meine, stinkiger Käse schmeckt doch auch am besten.
Aber Stinkmorcheln kann man nicht essen. Da hättest du Speisemorcheln verwenden müssen.
Entschuldige, das wusste ich nicht.
Ja, ist ja nicht so schlimm. Wir lüften hier gleich mal kurz durch und ich habe mich zum Glück auch um eine Essensalternative gekümmert. Nachher gibt es hier lecker Qualle. Tja, kein Witz, soll wirklich lecker schmecken. Also die Spiegelei-Qualle zumindest.
Cotylorhiza tuberculata.
Die Spiegelei-Qualle ist nicht gefährlich, weil sie nicht giftig ist.
Ich schiebe jetzt mit meiner Hand die Qualle auf die Schaufel, die brennt nicht.
Das sind unsere mutigen Kakadu-Kinderreporter, die auf Mallorca unterwegs waren und dort haben sie tatsächlich Qualle gebraten. Wie das ausgegangen ist, das hört ihr später und wir erfahren von noch mehr ungewöhnlichen Speisen, die sich Menschen rund um die Welt schmecken lassen.
Also in Japan isst man teilweise auch irgendwelche kleinen Fischlarven. Entweder gibt es die dann roh oder geröstet oder im Wasserbad gemacht. Sie sehen eigentlich aus wie Kaulquappen, nur sie sind ein bisschen länger und nicht so dünn.
Meerschweinchen und angebrütete Eier hätten wir heute auch noch auf der Speisekarte. Gleich hört ihr hier beim Kakadu im Deutschland von Kultur, wie die schmecken und wo diese für uns ungewöhnlichen Speisen als echte Delikatessen gelten. Einmal probieren, das ist so eine Sache bei den Dingen, die jetzt hier beim Kakadu im Deutschland von Kultur auf den Tisch kommen. Denn für uns klingt das erst einmal gewöhnungsbedürftig, was in anderen Ländern serviert wird. In Australien isst man zum Beispiel Honigameisen, in Mexiko Stinkkäfer und in Kambodscha sogar Vogelspinnen. Ja, aber warum eigentlich nicht, ne? Für viele Menschen aus Indien ist es zum Beispiel unvorstellbar, Kühe zu essen, weil Kühe in Indien als heilige Tiere gelten. Hier in Deutschland haben viele Leute dagegen kein Problem, ein Stück Kuh zu verzehren. Man isst eben, was man gewohnt ist. Und Kakadu-Reporterin Christina Richter hat jetzt ein paar Beispiele für uns für Köstlichkeiten aus aller Welt.
Also in Japan, da war mein Vater mal, isst man teilweise auch irgendwelche kleinen Fischlarven. Entweder gibt es die dann roh oder geröstet oder im Wasserbad gemacht. Sie sehen eigentlich aus wie Kaulquappen, nur sie sind ein bisschen länger und nicht so dünn. Aber auch solche Eier und so essen die dort.
Fischeier, gegrillte Termiten, Käfer, Ameisen, Raupen oder Heuschrecken. Die Essgewohnheiten in anderen Ländern sind verschieden. Jeder vierte Mensch hat kleine Krabbeltierchen auf seinem Speiseplan. Und Forscher haben herausgefunden, dass es gut wäre, wenn noch mehr Menschen die eiweißreichen Insekten essen würden. Denn man braucht viel weniger Energie, um geröstete Ameisen auf den Teller zu bringen, als zum Beispiel ein Schnitzel. Alles eine Frage des Geschmacks. Machen wir eine kleine Reise in die Welt der, für unsere Ohren, ungewöhnlichen Köstlichkeiten. Los geht's in Südamerika.
Hola chicos, ich bin Eva Reitzmann-Bendit und unterrichte Spanisch an der Technischen Universität in München. Ich bin aus Chile in Südamerika. In Peru hat mir das Essen von Cuyes sehr beeindruckt. Cuyes sind Meerschweinchen, die aber nicht als Haustiere gehalten werden, sondern in Farmen gezüchtet werden. Natürlich habe ich die Cuyes probiert. Man nimmt sie so, das ist nur so komisch, weil die so den Kopf noch drauf haben und die Beinchen und alles, das schockiert einem zuerst. Es wird einfach im Ofen gemacht wie ein normales Hähnchen. Es kommt einfach so, das ganze Tier mit ein paar Kartoffeln, das ist alles. Das Fleisch ist weiß und schmeckt ja nicht besonders. Es ist einfach ein Hähnchenfleisch sozusagen. Die Peruaner, würde ich sagen, essen es nicht so viel, weil es mittlerweile sehr teuer ist. Also wir haben im Vergleich zum anderen Essen schon sehr viel bezahlt, um Meerschweinchen zu essen.
Ich heiße Monet, ich komme aus Philippinen. Es gibt diese berühmte Balut, ein angebrütetes, gekochtes Entenei. Die frisch gebrüteten Eier werden von der Entenmutter genommen. Die Enteneier werden 2 Wochen lang in speziellen Körben warm gehalten, so ähnlich wie bei der Entenmutter. Balut wird gegessen, man macht ein kleines Loch an die stumpfe Seite von den Eier und dann ein Prise Salz in dieses kleine Loch reinstreuseln und dann schlürft diese gelbliche Flüssigkeit oder Saft. Die schmeckt nach Entensuppe oder Rindfleischsuppe. Und dann isst man das ganze Fleisch mit den Schnabeln und den Federnresten. Und es ist bissfest und manchmal knackig. Balut wird am meisten am Abend verkauft. Man sieht diese Balutverkäufer und dann rufen sie die Leute mit seinen gesungenen Rufen: Balut, Balut.
Ich würde es nicht essen. Aber es sind halt andere Länder und deswegen auch andere Sitten. Und deswegen kommt es ja eigentlich auch nicht komisch vor. Weil ich ja weiß, dass sie woanders sind. Für dieses sicher komische Reh zu essen oder Pferd.
Hallo, ich heiße Christina Thunstedt, bin Lektorin für Schwedisch an der Technischen Universität in München. Und heute werde ich über eine ganz besondere Delikatesse aus meiner Heimat Schweden erzählen. Surströmming, saure Hering. Saure Hering ist nichts anderes als vergorener Fisch. In Schweden wird der Hering im Frühjahr gefangen und dann in Salzlake gelegt, mehrere Monate. Anfang August ist diese Gärung abgeschlossen und der Fisch wird in Konserven verpackt. Aber in den Dosen gärt der Fisch natürlich weiter. Und das sieht man natürlich auch an den Dosen, die sich dann so richtig wölben. Ende August ist die Premiere. Also hier fangen wir traditionell an, den Fisch zu essen. Und wie geht das? Naja, zuerst mal muss man diese explosive Dose möglichst im Freien aufmachen. Im Garten oder auf dem Balkon. Zumindest ganz weit weg vom nächsten Nachbar. Und zwar ganz vorsichtig. Der Fisch stinkt einfach ganz fürchterlich. Und es ist ein Geruch, der sich auch sehr schnell entwickelt. Das heißt, man hat ihn ganz, ganz schnell auf Hunderten von Metern Umkreis. Der Fisch schmeckt leicht säuerlich, salzig. Eigentlich schmeckt er auch gar nicht so gut. Das sind die Beilagen. Der Sauerrahm und die Tomaten und die Zwiebeln und dieses leckere Fladenbrot. Die schmecken toll. Smaklig måltid. Das heißt so viel wie guten Appetit auf Schwedisch.
Ja, guten Appetit. Köstlichkeiten aus aller Welt, die in unseren Ohren erst einmal gewöhnungsbedürftig klingen. Tja, und jetzt? Vergorener Fisch aus Schweden oder doch etwas angebrütetes Entenei von den Philippinen? Wisst ihr was? Ich entscheide mich einfach für
Pommes.
Pommes und dazu schön frisch gebratene Qualle mit Soße. Wie das ist gesund. In China essen die Menschen schon seit tausenden Jahren Quallen. Und jetzt hat sich auch die Weltgesundheitsorganisation zu Wort gemeldet. Die Organisation, die setzt sich für die Gesundheit aller Menschen ein und zum Beispiel dafür, dass alle genug zu essen haben und gesunde Sachen futtern. Deshalb empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation Quallen aus dem Mittelmeer. Denn die machen angeblich fit und außerdem gibt es sie reichlich. Da Kakadu jetzt aber nicht bereit war, für uns Quallen zu testen, haben wir unsere Reporterin Stefanie Eichler vorgeschickt.
Im Meer leben Quallen für jeden Geschmack, erfahre ich am Strand von Calamurada auf Mallorca, an dem ich Angela und Pau treffe. Die beiden haben noch nie Quallen gekocht, aber schon oft Quallen gesehen, erzählt die 11-jährige Angela.
Wenn sie sich bewegen, bilden sie viele verschiedene Formen im Meer. Sie sehen sehr schön aus. Ich habe mal Fotos gesehen und gedacht, was sind das für schöne Bilder? Dann habe ich bemerkt, das sind Quallen in der Bewegung.
Wenn wir Menschen etwas aus dem Meer essen, dann sind das meist Fische. Wir haben aber schon viel zu viele Fische aus dem Meer geholt. Zum Beispiel Thunfische, die fressen Quallen. Aber weil es nun viel weniger Thunfische gibt, werden die Quallen verschont. Die Folge? Es gibt zu viele Quallen in den Meeren. Besonders im Mittelmeer und im Schwarzen Meer sind die Quallenbestände in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden. Das ist schlecht für das Meer. Die Experten sagen, das ökologische Gleichgewicht gerät durcheinander. Die Weltgesundheitsorganisation rät deshalb, Quallen zu essen. Wissenschaftler geben allerdings zu, dass man Quallen nur sehr schwer fangen kann. Durch die Maschen der Fischernetze rutschen sie nämlich durch. Man müsste Netze mit kleinen Maschen verwenden, aber dann würden auch viele kleine junge Fische ins Netz gehen. Und die sollen ja schließlich im Meer bleiben. Trotz aller Schwierigkeiten, privat kann man sich schon mal eine Qualle zum Mittagessen gönnen, wenn man das Glibberding am Strand findet. Werden die Quallen angespült, bleiben sie erfahrungsgemäß nur ein paar Tage im Wasser vor der Küste liegen. Dann treibt die Strömung sie wieder weg. Am Strand von Cala Morada liegt heute nur eine einzige Qualle. Flach, schwabbelig und weiß. In der Mitte hat sie eine gelbe Erhöhung.
Die habe ich gefunden. Sie sieht aus wie ein Spiegelei.
Sie heißt ja auch Spiegelei-Qualle. Da viele Quallen giftig sind, informieren sich Pau und sein deutscher Freund Mika in einem Büchlein über unseren Fund, bevor sie die Qualle berühren. Mika liest den wissenschaftlichen Namen der Spiegelei-Qualle ab.
Cotylorhiza tuberculata.
Die Spiegelei-Qualle ist nicht gefährlich, weil sie nicht giftig ist.
Ich schieb jetzt mit meiner Hand die Qualle auf die Schaufel.
Die brennt nicht.
Vorsicht, nicht jede Qualle kann man einfach anfassen. Die Leuchtqualle kommt an den Stränden Mallorcas am häufigsten vor. Auf jedem Zentimeter ihrer 20 Fangarme sitzen tausende Nesselzellen, die bei Berührung Nesselkapseln abfeuern. Sie treffen auf die Haut, wobei ein paar Kapseln aufplatzen und dabei Gift absondern, das auf der Haut juckt und Quaddeln bildet. Am Strand steht Markus. Er ist Rettungsschwimmer von Beruf und für das Wohl der Strandgäste zuständig. Angela geht auf ihn zu.
Was musst du tun, wenn du mit einer Qualle in Berührung kommst?
Niemals, niemals Süßwasser drauf tun. Die Stelle muss mit Salzwasser abgewaschen werden. Dann entfernt man mit einer Pinzette oder einer Kreditkarte die restlichen Fangarme von der Haut. Niemals mit der bloßen Hand. Wenn eine Strandaufsicht in der Nähe ist, wird sie dir eine antiallergische Creme auftragen. Wir Rettungsschwimmer haben solche Cremes dabei. Der Patient muss die Sonne und das Wasser dann eine Stunde lang meiden, um die Wirkung der Creme abzuwarten. Wenn man allein an einem Strand ist und mit einer brennenden Qualle Kontakt hatte, gibt man am besten etwas Warmes auf die Verletzung. Man macht Pipi auf die Stelle. Das körperwarme Pipi auf unserer Haut stoppt das Gift der Qualle.
Mit unserer Beute, der Qualle im Wasser, fahren wir nach Hause. In der Küche legen wir Eiswürfel in das Wasser. Ein schwaches Gift enthält die Spiegelei-Qualle nämlich doch. Der Kälteschock macht es komplett unschädlich. Die Qualle enthält, so wie Fisch, wertvolles Eiweiß. Sie ist reich an nützlichem Natrium, Calcium, Kalium und Magnesium. Überwiegend besteht sie aber aus Wasser. Damit sie knusprig wird, müssen wir ihr das Wasser erst entziehen, bei 90 Grad im Ofen. Übrig bleibt ein kleines matschiges Häufchen. Das bestreuen wir mit Mehl und werfen es in das heiße Fett der Pfanne. Ein winziges Stück Qualle für jeden. Ein bisschen Tomatensauce dazu. Aber als die Qualle nun so auf unseren Tellern liegt, bekommen wir plötzlich keinen Bissen runter.
No.
Ich frage die Kinder, ob sie lieber Spaghetti mit Tomatensauce essen wollen. Beim Abräumen überkommt mich die Neugier. Ich schlucke meinen Ekel herunter und ein Stück Qualle. Sie schmeckt ganz leicht nach Fisch. Gar nicht so übel.
Tja, und mit der richtigen Soße geht es vielleicht sogar. Kakadu-Reporterin Stefanie Eichler hat Qualle für den kleinen Hunger zwischendurch getestet. Dieser Snack wird nämlich von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen, weil es genügend Quallen gibt und die sehr gesund sein sollen. Ich habe jetzt zumindest etwas Neues für meine kleine Probierliste aufgeschrieben.
Ich esse so ziemlich alles nach.
Schokolade. Auch eine meiner Lieblingssüßigkeiten. Und leicht danach kommen auch schon Gummibärchen. Ja, ich weiß, nicht zu viel und Zähneputzen nicht vergessen. Aber sonst können sich wahrscheinlich ganz viele von uns auf die Süßigkeiten einigen. Es gibt aber einige Menschen, die nicht so ohne weiteres eben mal ein paar Gummibärchen verzehren können. Sie schauen sich vorher erst einmal ganz genau die Tüte an und das liegt in ihrer Religionszugehörigkeit begründet. Wir hören jetzt hier beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur, was dahinter steckt.
Warum essen viele muslimische Kinder keine Gummibärchen?
Um das zu verstehen, muss man nachsehen, woraus Gummibärchen bestehen, also was drin ist in einer Tüte Gummibärchen. Die Freunde Erik und Emir, dessen Eltern aus der Türkei kommen, sind mit mir nach Köln gefahren, um die Islamwissenschaftlerin Jada Can zu treffen, aber auch, um dem Geheimnis der Gummibärchenzutaten auf die Schliche zu kommen. Erik hat eine Gummibärchentüte in der Hand, die man so in jedem Laden kaufen kann, und liest, was hinten draufsteht.
Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Dextrose, Zitronensäure, Frucht- und Pflanzenkonzentrate, schwarze Johannisbeere, Zuckersirup.
Das ist die große Tüte. So, jetzt haben wir aber auch kleine Tüten hier. Emil, kannst du lesen, was da drauf steht, was da drin ist?
Ja. Aus kontrolliertem biologischem Anbau. Gelatinfrei, hefefrei, eifrei, milchfrei. Zutaten: Rohrohrzucker, Geliermittel, Pektin, Säurungsmittel, Zitrone, Zitronensäuren, natürliche Fruchtaromen, Zitronen, Orangen, Erdbeeren, schwarze Johannisbeere und Apfel.
Einiges an Zutaten ist bei beiden Gummibärchentüten gleich. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. In der von Erik ist Gelatine enthalten, in der von Emir nicht. Und genau darum geht's, erklärt Jada Can.
Es ist wirklich sehr wichtig, gerade für uns Muslime. Ich kenne das auch von vielen Familien, die immer wieder darauf schauen, ob sie Gummibärchen finden ohne Gelatine, weil da teilweise Schweinefleisch sein könnte.
Gelatine ist eine durchsichtige Masse. Die Gelatine sorgt bei Gummibärchen dafür, dass im Mund dieses gummiartige Gefühl beim Naschen entsteht. Und auch dafür, dass die Gummibärchen im Mund schmelzen und nicht kleben. Aber Gelatine wird aus dem Gewebe von Tieren, meistens Schweinen, gewonnen. Und da liegt für Muslime das Problem.
Warum dürfen Muslime kein Schweinefleisch essen?
Das steht dann zunächst einmal im Koran. Da wird auch neben Schweinefleisch weiteres auch noch im Koranvers betont, was man auch alles nicht essen darf. Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı ve domuz etini haram kıldı. Verboten hat er euch nur den Genuss von Verendetem, also das Tier, was von sich aus selbst gestorben ist, von Blut, Blut ist auch verboten, Schweinefleisch. Aber da wird auch noch weiter gesagt, wer sich aber in einer Zwangslage befindet, für den ist es keine Sünde. Das heißt, wenn man in einer Notlage ist, wenn man verhungert, dann darf man das natürlich auch essen.
Jetzt sitzen wir ja hier zusammen und sitzen vor geschlossenen Paketen mit Gummibärchen. Das geht ja gar nicht. Deswegen machen wir jetzt mal den ultimativen Gummibärchentest hier, um zu überprüfen, wie denn der Unterschied ist zwischen Gummibärchen mit Gelatine und Gummibärchen ohne Gelatine. Jetzt mach die mal auf.
Also ich esse jetzt erstmal die mit Gelatine. Sehr fruchtig. Jetzt probiere ich die mal ohne Gelatine. Ist nicht so gummiartig. Schmeckt auch sehr nach Frucht. Und wenn ich so unterscheiden würde, würde ich sagen, hier ist vielleicht ein bisschen mehr Zucker drin.
Auch Emir schmecken die gelatinfreien Gummibärchen. Und zum Glück für ihn und die anderen muslimischen Kinder gibt es sie mittlerweile in immer mehr Geschäften zu kaufen.
Kakadu-Reporter Martin Mölder hat uns erklärt, warum Muslime nicht jedes Gummibärchen essen können. Ja, und das war unser Kakadu-Infotag rund um leckere und manchmal auch zumindest auf den ersten Blick nicht ganz so leckere Sachen wie Quallen. Kakadu, der köchelt ja im Hintergrund auch noch die ganze Zeit an seinem Eintopf und das zieht sich hier mit seiner Kocharbeit. Kakadu, gibt es denn jetzt eigentlich für deinen Eintopf noch Hoffnung?
Oh, der wird dir bestimmt munden. Ich muss ihn gerade nur noch abschmecken. Okay. Der könnte nämlich noch ein wenig scharfer sein. Ich werde einfach noch einen Schnabel voll von diesen Chilischoten dazugeben. Du, rein damit. Oh, huch, das war dann vielleicht doch zu viel.
Ja, jetzt wo du es sagst. Ja, aber wir wollten das Kakadu-Studio ja sowieso mal renovieren. Ja, und wir haben ja auch fast einen ganzen Tag bis morgen um 15 Uhr Zeit. Dann hören wir uns zum Medientag wieder, unter anderem mit neuen Lesestoff für euch. Ja, und jetzt geht's hier im Deutschlandfunk Kultur mit dem Musikmagazin Tonart weiter. Ich bin Tim und morgen wieder drin. Hoffentlich. Vielleicht rufe ich aber jetzt doch erst einmal die Feuerwehr.